Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Es ist auch lange her, dass ich so eine Vorstellung bekommen habe, als ich mal irgendwo gepredigt habe. Also danke, Papa, ne? Also alles kann ich natürlich nicht, aber ich nehme das trotzdem mal als Lob auf. Ich möchte anfangen mit einer kleinen Geschichte. Und zwar kennen das wahrscheinlich sehr viele von euch. Man fährt mit der Familie in den Urlaub und man hat kleine Kinder dabei oder man ist selbst noch ein kleines Kind und es ist irgendwie eine lange Fahrt vor dir und du weißt, es wird vielleicht ein bisschen schwierig. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich klein war, dann habe ich mich immer gefreut, boah, wir fahren in den Urlaub, wir waren öfter mal in Italien am Meer und man weiß halt, okay, wir fahren ans Meer und da wird es wirklich schön. Aber die Fahrt dahin, die ist schon ziemlich lang. Und das kann auch schon ziemlich früh anfangen, dass man sich irgendwie aufregt und sagt, boah, wie lange geht denn die Fahrt noch? Wann sind wir denn auf der Autobahn? Und ach, jetzt sind wir auf der Autobahn, wie lange sind wir jetzt hier? Ach, so lange. Und dann kommt vielleicht schon der erste Stau und es wird irgendwie nervig, die Stimmung im Auto wird irgendwie aufgeheizt und man regt sich auf, man muss sich irgendwie unterhalten, man bringt vielleicht Spiele mit. Und es ist alles irgendwie ein Hin und Her auch der Gefühle. Aber es gibt natürlich auch die schönen Seiten an der Fahrt und man macht irgendwie Stimmung und bringt sich wieder auf Vordermann. Aber am Ende kommt man an und es ist einfach genauso schön, wie man es sich vorher vorgestellt hat. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass ich auch als größerer Bruder von der Leila mal mit auf der Fahrt war und sie eben noch klein war und ich schon ein bisschen größer. Und irgendwie verändert sich die Perspektive, wenn man älter wird und die Fahrt kommt einem nicht mehr so lange vor. Beziehungsweise ich habe auch jetzt manchmal längere Autofahrten vor mir von 4, 5, 6 Stunden und ich ziehe die ganz gerne, wenn so jemand, ich fahre die gerne an einem Stück durch, irgendwie ohne Pause, da habe ich irgendwie ein Hörbuch oder Musik oder so, die ich anmache und dann merke ich, boah, so lang ist die Fahrt gar nicht. Und früher fand ich genau diese Fahrt unendlich lange. Es gibt also das Ziel und es gibt die Fahrt bzw. den Weg zu diesem Ziel. Und genau darum soll es heute in Bezug auf unser Leben mit Gott gehen. Heute ist das Thema der Predigt Heiligung. Und Heiligung als Auftrag und als Zusage. Ich lese im Predigttext aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 23 und 24. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Heiligung ist vielleicht ein altes Wort, ist irgendwie nicht irgendwie mega hip oder sowas oder krass modern, aber ich finde es irgendwie passend an dieser Stelle beziehungsweise in dieser Übersetzung, weil wirklich das Wort Heiligung im griechischen Text steht. Aber was ist Heiligung eigentlich und was bedeutet dieses Verb heiligen? Sagen wir nicht zum Beispiel im Vater unser, geheiligt werde dein Name? Oder ist heiligt nicht ein Adjektiv, das eigentlich Gott beschreibt? Er ist heilig. Oder können auch Dinge oder Menschen heilig sein und sind dann heilig, wenn sie vor ihm Bestand haben? Wir wissen auch, dass Gott Dinge heiligt und heilig macht, dass seine Gegenwart heiligt. Als Gott zu Mose spricht durch den brennenden Dornbusch, dann sagt Gott, dass Mose seine oder sagt zu Mose, er soll seine Schuhe ausziehen, denn er betritt heiligen Boden. War denn dieser Dornbusch oder genau dieses Stück Erde heilig? Oder wurde es nicht dadurch heilig, dass Gottes Gegenwart dort war? Genauso lesen wir in der Bibel, dass ein Opfer oder eine Gabe, die Gott geweiht ist, heilig ist. In Johannes 17 betet Jesus zum Vater, heilige sie durch die Wahrheit. Mit sie sind die Jünger und damit auch wir gemeint. Und nochmal auf den Punkt gebracht, lesen wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Sind wir also schon heilig oder werden wir erst geheiligt? Was ist überhaupt dieser Prozess der Heiligung? Haben wir nicht schon seinen Geist, der in uns wohnt? Sind wir also nicht schon jetzt geheiligt und heilig? Es gibt ja eigentlich nicht ein heilig und noch heiliger und am heiligsten. Entweder etwas ist heilig oder es ist nicht heilig. Aber wir finden eben dieses Verb heiligen im Neuen Testament und es wird gebraucht, um einen Prozess zu beschreiben. Und im Römerbrief bringt Paulus das auf den Punkt. Er schreibt, denn die, die er, also Gott, vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Ab dem Zeitpunkt, an dem ich Christ geworden bin, bin ich von Gott berufen, Jesus ähnlicher zu werden und verwandelt zu werden in sein Bild. Es geht um die Veränderung meines Denkens und meines Handelns hin zum Denken und Handeln von Jesus, der in allem ohne Fehler und ohne Sünde war. Und genau um dieses Leben, das Gott gefällt, geht es im Thessalonicher Brief. Paulus ermahnt an mehreren Stellen die Christen in Thessalonich, dass sie so leben, dass es Gott gefällt. Zum Beispiel im 2. Kapitel. Da schreibt er, wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Die Heiligung ist also ein Auftrag für dich und für mich. Ein Leben zu führen, das Gott gefällt, mich zu bemühen, das zu tun, was richtig ist in Gottes Augen. Aber eben am Ende des Thessalonicher Briefs, im Kapitel 5, schreibt Paulus, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und dann kommt man vielleicht durcheinander und fragt sich, okay, wer heiligt jetzt eigentlich wen? Ist die Heiligung etwas, das ich wirklich tue, das ich aktiv gestalte, oder ist es Gott, der heiligt? Und wir haben eben diese beiden Perspektiven, diese zwei Perspektiven, die irgendwie übereinander kommen. Wir haben den Auftrag und die Zusage. Als erstes möchte ich auf den Auftrag der Heiligung eingehen. Den Auftrag, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Die Bemühung, das Richtige zu tun und nach Gottes Geboten zu leben. Jesus vergibt der Ehebrecherin und spricht zu ihr, geh und sündige fortan nicht mehr. Also mache es in Zukunft anders. Und der Kampf gegen die Sünde, gegen die Versuchung, der ist so alt wie die Menschheit selbst. Der Versuch, ein Leben zu führen, das Gott gefällt, das zu tun, was richtig ist, dieser Versuch ist so alt wie die Menschheit selbst. Weil es fängt schon bei den ersten Menschen an. Und zwar bei Kain und Abel in Genesis 4. Und ich möchte diese Stelle auch lesen, weil sie einen guten Einblick gibt, wie Gott Sünde und Versuchung versteht und wie wir sie auch in unserem Leben verstehen können. Ich lese ab Genesis 4, ab Vers 1. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, Warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, aber du sollst über sie herrschen. Und ich habe dann den letzten Satz nochmal lesen müssen, weil da steht ja, nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und ich dachte erst, ich habe mich vertippt oder falsch gelesen, weil ich hätte jetzt erwartet, dass Kain eben Verlangen nach der Sünde hat. Aber in dem Text wird geschrieben, dass die Sünde Verlangen nach Kain hat. Und es ist ganz spannend, dass schon am Anfang der Bibel die Sünde personifiziert wird, wie Paulus es später auch in seinen Briefen tut. Und zwar, die Sünde hat Verlangen nach dir, nach dem Menschen. Die Sünde und das Schlechte will getan werden von dir. Die gefallene Schöpfung lehnt sich gegen Gott auf und diese Rebellion gegen Gott ist die Sünde. Und dann der Auftrag ganz am Anfang an den Menschen, aber du sollst über sie herrschen. Es geht nicht nur darum, das Richtige zu tun, sondern auch das Falsche zu lassen. In Thessalonicher Brief zum Beispiel wird auch geschrieben, aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Oder haltet euch fern vom Bösen oder flieht der Sünde. Weil sie eben vor der Tür lagert und wenn du einfach nur da sitzt und nichts tust, sie in dein Haus kommt und in dein Herz. Es geht um eine wachsame Haltung. Spannend ist hier in dem Text auch die Gegenüberstellung des gesenkten und des gehobenen Hauptes. Und ich habe mich gefragt, wann geht man denn mit gesenktem Haupt? In der Stelle in Genesis 4 lesen wir von Zorn und Wut. Also wenn ich irgendwie wütend bin und irgendwie eine gereizte Haltung habe. Aber mit gesenktem Haupt gehe ich doch auch, wenn ich traure, wenn ich verletzt bin, wenn ich enttäuscht bin, wenn ich müde bin, wenn ich schlapp bin, dann gehe ich doch eher mit gesenktem Haupt. Oder wenn ich unsicher bin, wenn es mir schlecht geht. Und es sind ja eigentlich oft Gefühle und Emotionen oder eine bestimmte Reaktion auf eine Situation, die eben auslöst, dass ich mit gesenktem Haupt gehe. Das Ding mit Gefühlen und Emotionen ist aber, dass du zwar Gefühle hast, aber du bist nicht deine Gefühle. Es geht darum, wie ich mit Gefühlen oder Emotionen auch umgehe oder wie ich Gefühle oder Emotionen auch nähre und Gedanken da rein investiere. Ich glaube, eine Emotion oder ein Gefühl ist nicht direkt schlecht oder gut. Auch wenn ich mal zornig bin über eine Situation oder Wut habe, ist das nicht automatisch direkt schlecht. Sondern die Frage ist, wie gehe ich mit diesem Gefühl um und will ich dieses Gefühl irgendwie nähren, auch mit Gedanken oder eben nicht? Und genau dieses Problem oder diese Situation lesen wir bei Kain. Das Problem bei Kain ist, nachdem er zornig wird, dass die Sünde vor der Tür lauert und die Frage ist, ob er in seinem Zorn und in seiner Wut bleibt oder ob er da raus will. Gott gibt eine Warnung erstmal an Kain, weil diese Reaktion ist ja vielleicht nachvollziehbar. Ich meine, ich habe mich auch schon gefragt, wieso schaut Gott auf das Opfer von Abel, aber auf das Opfer von Kain nicht? Dann ist doch vielleicht irgendwie eine Reaktion von Kain erstmal verständlich, dass er vielleicht wütend ist oder es nicht versteht. Aber er lässt eben seiner Wut oder seinem Zorn freien Lauf. Und so ist es so, dass wenn wir eben mit gesenktem Haupt unterwegs sind, dass wenn wir schwach sind, nicht unbedingt negativ gesehen, wenn wir vielleicht wirklich verletzt sind oder traurig, wenn irgendwas passiert ist oder uns etwas trifft und wir erstmal geschwächt sind in einer Situation, dass dann die Sünde und das Schlechte eben einen schwachen Moment bei mir und bei dir sucht, um einzudringen. Und Kain bleibt in seinem Zorn und in seiner Wut und wir lesen weiter, dass er seinen Bruder erschlägt. Und spannend ist, in diesem Text lesen wir, dass Kain sich über seinen Bruder erhebt und ihn erschlägt. Also derjenige, der mit dem gesenkten Haupt unterwegs ist, der hat das Bedürfnis, sich über andere zu erheben. Wann geht man mit gehobenem Haupt? Eigentlich doch, wenn man selbstsicher ist, wenn man stark ist, wenn man selbstbewusst ist, wenn man weiß, wie man sich präsentieren kann, soll, wie auch immer. Und ich glaube auch, dass wir als Christen danach streben sollten, wirklich starke Persönlichkeiten und selbstsichere Menschen zu werden, dass wir mit gehobenem Haupt durch die Welt, durch unser Leben gehen können. Jesus möchte uns zu selbstbewussten Männern und Frauen des Glaubens machen. Aber wenn ich nun mal mit gesenktem Haupt gehe, aus welchem Grund auch immer, wie kann ich denn mein Haupt heben? Wie kann ich es richtig heben? Und richtig ist der Weg, dass ich mein Haupt, wenn es gesenkt ist, hebe und gleichzeitig auch meinen Blick hebe. Und das ist auch die Perspektive der Bibel, dass ich meinen Fokus eben dann auf den ausrichte, der größer ist als ich, und dass ich auf Gott schaue und dass ich mich an ihn wende. Und das führt auch schon fast zu der Zusageseite der Heiligung, dass es eben im Endeffekt der Blick und die Sichtweise auf Gott ist, die mir Kraft gibt. Aber ich kann eben auch mein Haupt falsch heben. Ich kann auch mein Haupt heben, wenn ich geknickt bin und eigentlich ein gesenktes Haupt habe, und kann meinen Blick dabei nicht heben, sondern mein Blick bleibt unten. Und wenn ich mein Haupt hebe und mein Blick bleibt unten, dann wird man hochnäsig oder überheblich. Dann hat man das Bedürfnis, dass ich eigentlich mich klein fühle, aber mich über andere erheben will. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du vielleicht gerade mit gesenktem Haupt unterwegs bist, aus Trauer oder Wut, oder weil es eine Situation gibt, die irgendwie blöd ist, weil irgendwas passiert ist in deinem Leben. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du achtsam bist und wachsam bist und dass du deinen Blick wieder heben kannst, und zwar auf den, der größer ist als du, auf Gott, der dich liebt. Die Heiligung als Auftrag bedeutet unsere Veränderung in das Bild von Jesus. Dass wir das tun, was Gott gefällt, und das lassen, was Gott nicht gefällt, und dass wir achtsam und wachsam durch unser Leben gehen und vielleicht auch Anfechtungen und Versuchungen kennen. Und ich glaube, das ist eine lebenslange Aufgabe für dich und für mich. Die zweite Perspektive der Heiligung ist die Zusage. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist es also, der heiligt. Er ist es, der wirklich Veränderung und Wachstum schenkt. In der Zusage wird die Heiligung vom Ziel her betrachtet, wenn Jesus wiederkommt. Es geht nicht um einen messbaren Anstieg, um so und so viel Prozent in der Heiligung oder in meinem Leben mit Jesus. Kann ich nachmessen, ob ich diese Woche krasser mit Jesus unterwegs bin als letzte Woche? Bei wie viel Prozent bin ich so? Ich glaube, das ist eine Rechnung, die nicht aufgeht. Denn wir wissen sehr wohl, dass wir in diesem Leben nicht bei 100% ankommen. Und trotzdem steht hier: völlig geheiligt, vollständig bewahrt, Geist, Seele und Leib, also du komplett, untadelig, ohne Makel, ohne Fehler. Es ist wohl keine große Überraschung, wenn ich sage, dass das ja jetzt wohl nicht so ist. Oder vielleicht doch. Lesen wir nicht in der Schrift, dass wir durch das Blut von Jesus schon jetzt Vergebung für unsere Schuld haben? Dass wir nicht jetzt schon gerecht gesprochen sind? Dass wir nicht jetzt schon heilig sind? Ja. Und ich habe mich gefragt, wie geht das? Und auch Martin Luther hat sich das zum Beispiel gefragt. Und er kam zu diesem Ergebnis, dass er geschrieben hat, Justus et Peccator, also der Mensch ist zugleich gerecht und zugleich Sünder. Ich glaube, was wir manchmal nicht ganz verstehen oder nachvollziehen können, ist, dass Gott nicht an unseren Chronos, an unsere Zeit, an unsere Chronologie gebunden ist. Er ist eben nicht an den Ablauf der Zeit gebunden. Er muss nicht 12 Stunden abwarten, damit er weiß, was morgen passiert, sondern er weiß es. Für Gott ist die Ewigkeit in Herrlichkeit, was für uns die Zukunft ist, ist für Gott schon jetzt Realität und für ihn viel realer als für uns. Weil er ja schon immer ewig und herrlich und heilig ist. Aber das Wunder ist ja eben, dass er sich aber in unserem Chronos und unserer Zeit und in unserem Raum offenbart. Er kann Verheißungen und Zusagen vom Ende her machen, weil er das Ende schon jetzt sieht, beziehungsweise schon jetzt ist. Und ich finde das spannend, am Beispiel von Jesus irgendwie deutlich zu machen. Die Gebote und die Opferriten des alten Bundes, die das Volk Israel im Tempel machen musste, werden im Hebräerbrief als einen Schatten beschrieben, der auf das eigentliche, letztendliche Opfer von Jesus hinweist. Und ich habe mir überlegt, man könnte das wirklich als Bild so darstellen. Nehmen wir zum Beispiel dieses Kreuz, was hier hängt. Und nehmen wir das Licht, das von dieser Lampe kommt und auf dieses Kreuz trifft. Jetzt könnte man den Lichtstrahl als unsere Zeit interpretieren, als unseren Zeitstrahl. Und Menschen, die vor Jesus gelebt haben, die haben sich hinter dem Kreuz befunden und sie haben das Kreuz von hinten gesehen, in seinem Schatten gelebt und in das Licht geschaut und wurden geblendet. Von Gottes Heiligkeit, von seiner Herrlichkeit. Und sie konnten hinweisen auf Jesus. Und es gibt auch sozusagen Foreshadowings, im wahrsten Sinne des Wortes, auf Jesus im Alten Testament, auf den Retter, auf den Messias, auf den, der kommt. Aber sie kennen ihn noch nicht. Und sie wissen nicht, wer er ist. Wir hingegen sind tatsächlich von der Zeit her so, dass wir nicht von hinten auf das Kreuz schauen und von der Sonne geblendet werden, sondern dass wir von vorne auf das Kreuz schauen und Jesus erkennen, weil er eben vom Licht erstrahlt wird und voll Herrlichkeit leuchtet. Aber Gott ist eben schon immer dieses Licht, diese ewige Quelle, die strahlt. Und so kann Gott schon im Alten Testament die Opfer und die Riten und die Vergebung aussprechen an Menschen, an Abraham. Er kann seinen Glauben als Gerechtigkeit anrechnen im Blick auf das, was Jesus schon getan hat, weil er es ja schon weiß und das alles auf einmal sieht. Deswegen ist der Hebräerbrief auch ganz spannend zu lesen, aber auch ein bisschen tricky, weil eben genau das beschrieben wird, dass Gott schon im Alten Testament Sachen anrechnen kann im Blick auf Jesus. Und das ist eben auch unsere Aufgabe, die wir jetzt haben, die wir nach Jesus sozusagen leben, dass wir auf ihn zeigen können und ihn groß machen und auch andere Menschen auf ihn hinweisen. Und deshalb können wir uns auch auf Gottes Zusagen verlassen. Wir lesen, treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Für Gott ist das alles schon offenbar und deshalb glaube ich, dass Auftrag und Zusage auch nur zusammen funktionieren. Die Heiligung, unser Leben mit Gott, passiert in der Nähe zu Gott und in seiner Gegenwart. Mit Blick auf ihn und sich stützend auf seine Verheißungen. Wieso wurde denn David im Alten Testament als ein Mann nach Gottes Herzen benannt? Wir lesen sehr wohl von seinen guten Entscheidungen und weisen Entscheidungen, die er getroffen hat in seinem Leben, aber auch von seinen Fehlern und seinen Sünden und seinen Fehlentscheidungen. Kann man jetzt vielleicht sagen, dass sein gutes Leben das Schlechte überwogen hat im großen Maße? Ich denke nicht. Was ihn ausgemacht hat, ist, dass er sich in allem zuallererst an Gott gewandt hat. Dass er ein Mann am Herzen Gottes war, der auf der Suche nach der Nähe und Gegenwart Gottes war, der im Gespräch mit Gott war und vor allem der Vertrauen hatte zu Gott und Glauben. Und genau dieses Vertrauen und dieser Glauben, der wurde eben auch schon bei Abraham als Gerechtigkeit angerechnet. Ich glaube, wir sollen uns wirklich bemühen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und dazu werden wir in der Bibel auch überall ermutigt. Und wir bekommen Weisungen, wie wir so leben können, dass es Gott gefällt. Und die Zusage, die wir dazu bekommen, ist, dass er uns heiligt und dass er uns beruft und dass er es auch tun wird und dass er uns ans Ziel bringt. Auftrag und Zusage der Heiligung kommen zusammen und bilden das Fundament, und das ist unser Glaube und unser Vertrauen zu Gott und die tiefe persönliche Beziehung und die Nähe zu Gott. Ich habe am Anfang von der Reise erzählt und der Autofahrt. Die Fahrt, die lange dauert, aber das Ziel, das feststeht. Und so ist es in unserem Leben mit Gott. Ich habe eine feste Zusage vor Augen, aber es gibt auch den Weg dahin. Und das ist eben unser Leben. Und dieser Weg dahin gefällt mir vielleicht manchmal gar nicht, ist größtenteils auch wirklich anstrengend und mit Arbeit verbunden und mühselig. Da kommt Widerstand und Stau und Pannen und alles Mögliche dazwischen. Aber ich glaube, dieser Weg zum Ziel ist eben genau Gottes Geschichte mit deinem Leben. Und ich finde es auch spannend, diese Vorstellung, dass er ja derjenige ist, der am Steuer sitzt und dass er uns auch ans Ziel bringen wird. Und ich habe diesen Vergleich gewählt, weil es dir und ja, uns vielleicht hilft, die Perspektive Gottes besser zu verstehen, weil wir uns in beides vielleicht reinversetzen können ein bisschen, in die Situation des Kindes, das irgendwie quengelt und unruhig wird, aber auch in die Situation des Fahrers, des Vaters oder Mutter oder großer Bruder, was auch immer, der fährt und der genau weiß, okay, ja, die können da hinten jetzt irgendwie Lärm machen, aber wir kommen da ja schon an, ist ja klar, wir sind ja schon ein paar Mal schon dahin gefahren und es wird schon alles gut funktionieren. Und so sind eben manche Wege im Leben für mich schmerzhaft, ungemütlich oder herausfordernd. Aber was ich tun kann, ist ihm zu vertrauen. Und dieses Vertrauen ist nie umsonst, denn der, der uns beruft, der wird es auch tun. Lass uns das einfach glauben und zusammen in der Heiligung und in unserem Auftrag und in unserer Zusage immer mehr wachsen. Das wünsche ich uns. Amen.